Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Hallo Anna.
Hallo.
Die Clownfische sind zurück. Disney Pixar, die planen ja in letzter Zeit ganz, ganz viele Fortsetzungen, unter anderem Toy Story 4 und Die Unglaublichen 2. Aber jetzt geht's endlich mal wieder zurück unters Meer in der Findet Nemo-Fortsetzung Findet Dory. Ich habe den ersten Teil ja damals geliebt, muss aber sagen, dass mich Dory immer eher ein bisschen genervt hat. Wie hat dir denn der zweite Teil gefallen?
Sie hat natürlich so ein bisschen was Nerviges als vergesslicher Palettendoktorfisch, der ständig nicht mehr weiß, wo sie gerade überhaupt hin wollte, wo sie gerade herkam und wer die Fische vor ihr sind, mit denen sie gerade redet. Aber sie war auch schon so ein bisschen der heimliche Held von Findet Nemo und ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, es ist einfach nur so eine Fortsetzung, um hier in Teil 2, 3, 4, 5, 6, 7 noch ein bisschen mehr Geld zu machen, weil Dory ist ein wahnsinnig liebenswerter Charakter, gerade eben, weil sie kein Kurzzeitgedächtnis hat und ständig alles vergisst und natürlich nervt sie, aber damit spielt der Film auch, denn Dory erinnert sich plötzlich daran, dass sie ja irgendwo herkommen muss, dass sie Eltern hat und die fängt sie an zu suchen und geht dabei natürlich abhanden, so dass es eigentlich genau umgedreht ist von Findet Nemo. Diesmal ist es nicht Nemo, der gesucht werden muss, sondern diesmal ist es natürlich Dory und Nemo und Marlin schwimmen ihr mehr oder weniger hinterher, denn sie landet in Kalifornien in einem riesengroßen Aquarium, so ein bisschen SeaWorld gleich, in dem von Sigourney Weaver auf Band die Fischwelt erklärt wird. Und dieses Aquarium ist so detailreich animiert und liebevoll komponiert, dass ich im Film ganz oft auf Pause drücken wollte, um mir die einzelnen Fische doch mal ein bisschen näher angucken zu können. Es ist natürlich von der Story her schablonenartig ein bisschen vorhersehbar, aber wie Pixar das hier wieder erzählt, mit wie viel Liebe zum Detail, mit wie viel Herz und Leidenschaft, das ist schon wahnsinnig, ja, aufregend fast schon und sehenswert und hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Im Original wird es hier gesprochen von Ellen DeGeneres, auf Deutsch von Anke Engelke, da muss man sich vielleicht so ein bisschen dran gewöhnen, aber es ist natürlich diese vertraute Stimme, die dann da doch wieder im Ohr ist und es gibt auch einfach wieder ganz viele Nebenfiguren, in die man sich sofort verlieben kann. Ich habe mich zum Beispiel sofort in Hank verliebt. Das ist ein Oktopus, der eigentlich ja mit Dory erstmal Unsinn anstellen will und auf seinen eigenen Vorteil bedacht, es ganz egal ist, dass sie die große Aufgabe hat, ihre Eltern zu finden, er dieses Aquarium einfach nur verlassen will. Aber wie dieser Hank sich durch diesen Film ja versteckt schiebt, weil er so chamäleonartige Anwandlungen hat und sich einfach an seine Umgebung anpassen kann und wie er versehentlich vor Aufregung ins Becken pinkelt und das Becken dann schwarz wird, das ist halt einfach, da merkt man, dass Pixar hinter seinen Filmen und hinter seinen Figuren steht, sodass ich mich wirklich ganz weit aus dem Fenster lehne und sage, Findet Dory ist für mich der beste Animationsfilm des Jahres.
Gut, alles klar, ich bin überzeugt, wir kommen zum nächsten Film. Das ist einer mit zwei Stars, die in letzter Zeit ja eigentlich Filme am laufenden Band drehen und sich so zu richtigen Hollywood-Stars mausern. Die Rede ist von Jonah Hill und Miles Teller, die in War Dogs in den Waffenhandel einsteigen. Erinnert im Trailer natürlich sehr an Lord of War mit Nicolas Cage. Kann der was, der Film?
Es ist so ein bisschen die komödiantische Variante von Lord of War, wobei man auch hier sagen muss, und das ist so ein bisschen das Bittere an der Geschichte, die Todd Phillips, der Regisseur von Hangover, hier inszeniert, er beruht auf einer wahren Begebenheit. Er ist vor ein paar Jahren im Rolling Stone über diese wirklich ja unglaubliche Geschichte gestolpert, wie zwei junge, hoffnungslose Mitzwanziger in Amerika, deren größtes, liebstes Hobby eigentlich Kiffen ist, durch Zufall im Internet über eine Ausschreibung stolpern, in der das Militär händeringend ja nach Waffen ist für ihre diversen Kriegseinsätze im Ausland und die beiden so ein bisschen blauäugig mitbieten, weil sie meinen, na, so schwer kann das ja wohl nicht sein, ein paar Waffen aufzutreiben und tatsächlich auf einmal mitmischen in der Rüstungsindustrie, die großen Player um mehrere Millionen, ich glaube über 50 Millionen unterbieten und dann auf einmal im Zugzwang sind und wirklich einsteigen in teilweise auch illegale Waffengeschäfte und der Film inszeniert das so ein bisschen, ja, so wie so ein Gangster-Epos, nur dass die Farben nicht ganz so düster, grau, braun sind, sondern bunt, knallig, das Ganze natürlich so ein bisschen als Komödie. Es ist eigentlich so ein bisschen so eine Bromance im Krieg, aber weil der Film eben doch tatsächlich auf einer wahren Begebenheit beruht, ist das fast schon wieder erschreckend. Ist kein Pflichtfilm, aber wenn man nichts Besseres vorhat am Wochenende, ist das ein Film, der nicht wehtut.
Schwarz-Weiß, Erster Weltkrieg, Liebe, Schmerz, sexuelle Verwirrung. Der Trailer sah aber ganz vielversprechend aus. Zu unserem dritten Film, Franz.
In Franz versucht er jetzt der deutsch-französischen Freundschaft, möchte ich es gar nicht nennen, der deutsch-französischen Beziehung kurz nach dem Ersten Weltkrieg nachzuspüren. Es ist ein Film über Lügen, über die Liebe, über Trauer, über Verrat, über Verlust. Franz, die titelgebende Hauptfigur, ist eigentlich eine riesengroße Leerstelle in dem Film, weil Franz tot ist, gefallen im Ersten Weltkrieg an der Front. Und der Film beginnt in einer namenlosen Kleinstadt in Deutschland nahe der französischen Grenze an einem Grab, das jeden Tag von Franz' Verlobten Anna aufgesucht wird. Und eines Tages taucht da ein junger Mann auf, der Blumen niederlegt, Adrien, ein Franzose, der dann auch bei der Familie vorstellig wird und erzählt, er kenne Franz aus Paris, wo sie vor dem Krieg gemeinsam studiert haben. Und über den gemeinsamen Verlust und die Trauer von Franz nähern sich Adrien und die Familie an. Er reist irgendwann ab, Anna reist ihm auch nach Frankreich nach. Und Anson taucht wirklich tief ein in die deutsch-französische Vergangenheit. Der Film ist in Schwarz-Weiß, was natürlich sofort an Michael Haneke's Das weiße Band erinnert, aber er erzählt eben die Zeit noch davor. Es ist einfach so eine Auseinandersetzung, nicht mit dem Krieg, sondern mit den Folgen des Krieges und vielleicht dann auch ein bisschen so mit der Vorbereitung hin zum Zweiten Weltkrieg. Wobei auch Anson hier ganz bewusst mit den Erwartungen des Zuschauers spielt, der Trailer ganz bewusst in eine falsche Richtung geht und hier Erwartungen geweckt werden, die der Film dann am Ende gar nicht lösen kann, ohne dass ich jetzt zu viel verraten will, weil François Ozon auch darum gebeten hat, nicht zu erzählen, warum Adrien überhaupt nach Deutschland reist. Aber es ist ein stark gespielter Film. Pierre Denis und Paula Beer in den Hauptrollen, Johann von Bülow in der Nebenrolle, das wirklich zum anspruchsvollen Arthouse-Kino gehört, hatte in Venedig Weltpremiere und Paula Beer ist da auch mit dem Nachwuchsdarstellerpreis ausgezeichnet worden, vollkommen zu Recht.
Danke, Anna.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.